Good morning, Seventh-day Adventist Church. Ah, die Amerikaner haben das anders gemacht danach. Die haben Amen gerufen und Halleluja. Oh, geht doch. Also, jetzt war ich 5 Wochen weg. Es ist wieder schön, in der Heimat zu sein. Besonders, weil das Wetter hier auch gut ist. Donnerstag zwar nicht so toll. Und gestern, aber heute geht's wieder los. 3 Wochen Amerika. Das erste Mal für mich auf dem anderen Kontinent. Das war für mich Urlaub. Und 2 Wochen Frankreich. Das war harte, harte Arbeit mit euch. Unter anderem. Ich musste nachts um 3 aufstehen, weil Lorenzo mich irgendwann mal nass gemacht hat und er wollte nachts nass werden. Das tat ihm auch sehr gut. Er hat danach sehr gut weitergeschlafen und ich wurde danach nicht wieder nass gemacht. Das ist gut. Diese Zeit war echt super. Besonders die Freizeit hat mir gefallen, weil unsere Jugendlichen, die meisten kannten sich schon alle aus Raum Hamburg, Hansa, das ist eine richtig super Truppe gewesen. Und das Coole an der Freizeit war, dass es war hier schon häufiger der Fall gewesen, dass die Teenies im selben Camp waren. Wir waren in Ispagnac im Süden von Frankreich in so einer Tarnschlucht und wir hatten zusammen das Essen und zwischendurch auch mal so ein Fußballbattle oder hier und da nochmal was zusammen gemacht. Und sonst waren wir auf Action-Tour. Wir waren Canyoning, für den das nichts sagt. Das ist so eine Mischung aus von Wasserfällen runterspringen und auf Felsen runterrutschen und sich hochseilen und hochklettern und runterklettern mit Helm, Neoprenanzug und so ein Sitzkissen. Es fetzt aber. Frag die Jungs hier. Das Geniale an diesem Canyoning war, zwischendurch bekommt man ja schlechte Nachrichten. Und wir hatten da wirklich keine deutsche Organisation, obwohl es Deutsche waren. Das war eher auf Französisch, weil die unsere Freizeitmaßnahmen irgendwie, die wussten, dass wir da übernachten, aber den Rest wussten die nicht mehr, dass wir sowas machen wollten. Und wir mussten den Jugendlichen schon sagen, das fällt aus. Kein Kanufahren, kein Canyoning, wir dürfen Mountainbiken, wandern und in den Fluss springen. Und da war natürlich erstmal nicht so tolle Stimmung. Wir haben es am Anfang auch ein bisschen niedriger gehalten und nicht sofort gleich so verraten. Aber wir haben den Jugendlichen gesagt, hey, das ist ein Gebetsanliegen. Es könnte so eine Sahnespitze werden, wenn es noch eintrifft. Und dann hat es geklappt und alle waren happy. Besonders, weil wir als geistiges Thema die Woche das Vaterunser hatten, unser christliches gemeinsames Gebet, und wir dort wirklich verschiedene Aspekte beleuchtet haben. Wieder geschaut haben, was sagen wir überhaupt in dem Vaterunser und was beten wir und bitten wir da oder was kommt da eigentlich von Gott zu uns als Geschenk. Und dass das dann gleich so praktisch wurde mit so einem super Geschenk, ich glaube im Nachhinein werden alle sagen von den Jugendlichen, dass das Canyoning das Beste war von allem, weil es richtig genial war. Zwischendurch musste man von 11 Meter springen. Für die das nicht wollten, die durften auch von 5 Meter springen. Und wir haben auch so lange gewartet, bis sie gesprungen sind. Wir waren geduldig für die Höhenangst haben und das nicht wollten und haben keinen Gruppendruck ausgeübt. Wir haben gesagt, du schaffst das. Manche fühlen sich dann, glaube ich, erst recht unter Druck gesetzt. Jedenfalls, es war eine super Zeit in Frankreich. In der USA, ich glaube, ich bin euch das ein bisschen schuldig, vorher so einen Vorteil zu machen. Ne? Und für die das nicht wollen, die machen kurz die Ohren zu und hören dann gleich wieder zu. In der USA, ich dachte echt so, ja, mal gucken, Atlanta ist ja nicht New York oder so. Aber von wegen, ich glaube, jede amerikanische Stadt ist so ähnlich aufgebaut wie New York. In der Mitte, im Zentrum, die großen Hochhäuser und außenrum wohnen sie dann alle in ihren Hütchen, in ihren kleinen Häuschen und nach Feierabend ist es in der Mitte leer. Aber die Adventisten waren ja in der Mitte, das waren ja einige, 40.000 bis 60.000, am Sabbat glaube ich sogar 70.000. Und es war eine Riesenarena, ein bisschen größer als die Allianz Arena, heißt sie hier nicht, Entschuldigung, wie heißt sie nochmal hier? Wie? AOL, ne? Nordbank, oh. Ich bin Dortmund-Fan. Das lerne ich noch. Und die passten 60.000 rein, bei uns haben ungefähr 100.000 reingepasst, also es war zwischendurch oben ein bisschen leer. Aber als wir das Lied Großer Gott, wir loben dich in allen Sprachen gesungen haben, hat man das Gefühl gehabt, die singen alle Deutsch. Klang jedenfalls so, weil ich nur die Deutschen um mich herum gehört habe und zwischendurch, die Afrikaner waren am lautesten, die waren echt, die haben da Stimmung gemacht, die haben mal Gottesdienst da gelebt. Also wenn die Deutschen ein bisschen träge waren oder die Schweizer oder die Österreicher ein bisschen so gemacht haben, Dann waren die Afrikaner da und mit ihren Trommeln gab es auch. Ja. Da gab es richtig Stimmung. Und es gab natürlich viele, viele Neuigkeiten, die ihr vielleicht schon bekommen habt. Wir haben einen neuen Präsidenten, wir haben einen neuen Jugendabteilungsleiter in unserer Division, den Stefan Sick, der vorher in Friedensau war. Und ich musste zum Glück nicht so wie Dennis, weil ich ja Urlaub hatte, an jeder dieser Sitzungen teilnehmen. Weil das war ja echt, also diese Sitzungen waren echt grottenlangweilig. Da reden die über irgendwelche Namen und entscheiden und heben die Händchen. Und ich bin froh, dass ich nicht Delegierter war und hoffe, dass Dennis das als Generalkonferenzpräsident 2015 dann weitermachen wird. So hatten wir es in unserem Blog eigentlich vorgesehen, hat aber nicht ganz geklappt. Manche waren ja dicht dran an diesem Blog und wir haben ja auch nicht nur gute Sachen gehört über den Blog, aber die Meinungen sind ja verschieden. Wir haben es nämlich absichtlich ein bisschen locker machen wollen, dass da auch Fröhlichkeit rüberkommt, so wie die Stimmung dort war. Und es waren nämlich eben nicht nur die Geschäftssitzungen, sondern es waren auch super große Gottesdienste. Es war die Parade of Nations, wo alle mit ihren Fahnen einzogen, wo wir als Deutsche auch unsere Flagge hochhalten durften. Das wurde gesagt, in den letzten Jahren nicht so oft gemacht oder alle 5 Jahre. Da sind wir als Deutsche immer bescheidener gewesen. Aber seit 2006 hat sich das geändert. Und ich habe auch in Florida dann in meinem Urlaub das Halbfinalspiel Spanien gegen Deutschland leider unter Spaniern sehen müssen. Aber sie waren alle nett zu mir. Sie haben mich getröstet, sie wollten mir Getränke spendieren. Sie waren für mich da und ich hatte dann das Mehl noch. Das war dann die Entschädigung. Also alles in allem eine super Zeit. Ich habe ja schon vor ein paar Monaten mal eine Geschichte erzählt in einer meiner Predigten, die ich heute wieder als Einstieg brauche. Das Thema heute: Leben im Licht. David, von dem ich euch erzählt habe, das war der junge Mann, der vor 4 Jahren meinen Vater kennengelernt hat durch meinen Schwager und eigentlich so ein Raufbold war. Ihr kennt den alle, die meisten, die da waren. Und es ist nicht dieselbe Predigt, nein. Der ist dieser Typ, für alle, die es nicht wissen, wer das war. Er ist so ein Typ gewesen, niemand wird sich mit dem anlegen. Und wer es tut, der zieht den Kürzeren und es will sich auch eigentlich niemand mit dem anlegen, weil der echt so viel getrunken hat, dass man dem schon vom Weiten ansah, der ist nicht zurechnungsfähig und hat auf alles rein, was sich bewegt. Und sein Leben hat sich dann ja ziemlich schnell geändert, als er zu uns nach Hause kam und er meinen Vater kennengelernt hat. Und die beiden wurden ziemlich schnell Freunde, obwohl mein Vater nur 20 Jahre älter ist. Und als er bei meinem Vater das Leben gesehen hat, dass sein Glaube eigentlich für ihn so echt ist, als er dann die eigene Arbeit verloren hatte, David, und dann nach Polen zurückgegangen ist, um dort Arbeit zu suchen, hat er sich gedacht, diesen Glauben, den mein Vater hatte, den will er nochmal irgendwo finden. Und er hat eine Adventgemeinde gesucht und hat sich dann nach einem Jahr taufen lassen und die Freundin, die er damals hatte, hat er dann am nächsten Tag geheiratet. Sie haben beide zusammen sich taufen lassen. Das war jetzt die Geschichte in kurz. Und dann war es ja so, dass er nach Hause kam, wieder mal nach Deutschland oder was auch immer jetzt zu Hause ist für ihn und bei uns dann in der Gemeinde war und seine Geschichte erzählt hat. Und für ihn war es so, dass er gesagt hat, Radislav, mein Vater, Radi, du warst der Grund, weshalb ich überhaupt Gott kennengelernt habe. Wärst du nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich so weitergemacht und wäre im Knast gelandet. Irgendwann wäre ich vielleicht irgendwo gelandet, wo ich selbst nicht hätte sein wollen. Und dieses Leben, wenn man sich das so anschaut, alle seine Freunde haben so gesagt, unmöglich, dass der das noch ist. Er ist ein komplett anderer Mensch, dem bringt nichts mehr auf die Palme. Der hat sich komplett verändert. Irgendwie ist etwas Unmögliches wahr geworden. Etwas Unmögliches, das wahr werden soll, steht auch im Jesaja. Und jetzt komme ich zu unserer Predigt. Im Jesaja Kapitel 2. Und dort Vers 1 bis 5. Und diese Geschichte spiegelt für mich die Geschichte von David wider. Deswegen erzähle ich die nochmal. Und das Leben endete für mich bei David im Licht. Oder begann dann plötzlich. Aber da ist etwas Unmögliches wahr geworden, was hier in dieser Geschichte noch wahr werden soll. Beziehungsweise ein Stück weit eigentlich schon sich zeigt. Und dort steht dann in Kapitel 2, Vers 1 bis 5, dies ist, was Jesaja, der Sohn Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht. Da soll sich ein Volk komplett verändern. Da sollen sich die Nationen komplett verändern. Hier geht von einem Berg, vom Berg Zion, Weisung aus und die Völker sagen plötzlich von sich aus, hey, lasst uns zu diesem Berg ziehen. Lasst uns dahin gehen, denn da bekommen wir etwas, das für uns Relevanz hat. Da verändert sich unser Leben. Und die dort schon leben, die begeistern mich. Die da im Licht leben, die auf diesem Berg sind, die stecken mich an. Und die sorgen dafür, dass ich plötzlich meine Waffen aus der Hand lege und sie umgeschmiedet werden. Waffen, die vernichten, werden zu Werkzeugen, die etwas aufbauen, die Leben schaffen, die etwas bewirtschaften. Eigentlich, wenn man sich das heutzutage so anschaut in unserer Zeit, ist das totaler Blödsinn, absoluter Nonsens. Und niemand würde, glaube ich, sagen, dass das wahr werden könnte. Für mich kommt das so ein bisschen vor wie bei so einer Misswahl. Da stehen dann die hübschen Frauen alle nebeneinander und das sollen ja die schönsten der Welt sein. Glaube ich nicht, bei mir in der Schule waren hübschere. Die stehen dann da alle und dann kommt so eine Vorstellung und dann stehen sie da in Bikini und gehen da so rum und machen irgendwas da. Und dann sagen sie plötzlich irgendeinen Satz, erzählen was über sich. Und der letzte Satz ist immer bei jeder und ich wünsche mir Weltfrieden. Und ich glaube, die glauben das selbst nicht, das, was die da sagen. Ich glaube, die wünschen sich das. Aber wenn die da hinkommen und sagen, ich wünsche mir Weltfrieden, dann klingt das für mich immer lächerlich. Da ist so eine, das ist keine Politikerin, das ist einfach nur eine hübsche Frau und die lässt ihre Hüllen fallen. Und wünscht sich Weltfrieden. Dann sagen die Männer vielleicht, yeah, ich mir auch. Aber eigentlich glaube ich, dass die sich selbst nur denken, eigentlich will ich nur gewinnen. Ob Weltfrieden ist oder nicht, das kann von mir aus danach kommen, aber jetzt will ich erstmal gewinnen. Jetzt will ich die Miss World werden. Und der Rest ist mir erstmal Schnuppe. Und irgendwie kommt den meisten das, glaube ich, wirklich so vor. Und wer den Film Miss Undercover kennt, so ein bisschen wie eine Utopie. Weltfrieden, alle wünschen sich den, aber jeder weiß, das geht nicht. Da brauchen wir nur nach Jugoslawien schauen, da brauchen wir nur nach Spanien schauen jetzt oder Belgien oder wir gucken nach Italien oder wir gucken noch weiter weg, was die schlimmeren Kriege sind, Afghanistan, Israel, Irak und sagen uns, naja, wenn das nicht mehr in Israel klappt und dort ist der Herd am heißesten, wo soll es dann klappen? Ich glaube, dass viele sich das wünschen, dass eine Sehnsucht in uns angelegt ist, die sagt, ja, ich wünsche mir Weltfrieden und die nicht sagt, das ist Blödsinn. Aber ich glaube, dass es irgendwie nicht greifbar ist, dass es irgendwie absolut abstrakt ist und niemand weiß, wo er anfangen soll. Okay, jeder macht ein bisschen für sich, dann gibt es manche, die in Vereinen, Organisationen, Kirchen und sonst noch wo aktiv sind, als Sozialarbeiter, als Pioniere und sagen, ich verändere das, die Welt ein Stück. Und dort verändert sich die Welt stückweise weiter. Ähnlich hat es Mutter Teresa gemacht. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Martin Luther, alle die haben sich gesagt, wir können etwas verändern und es funktioniert. Bono von U2 hat einmal gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber ich glaube, dass sie nicht so bleiben muss, wie sie ist. In diesem Text wird ja eigentlich von Israel das schönste Bild gemalt. Das Volk ist so ansteckend, dass die Leute zu Gott kommen wollen. Jetzt müsste man eigentlich nur ein Kapitel vorher lesen und dort sehen wir, dass Israel mit Sodom und Gomorra verglichen wird. Eigentlich lebt Israel momentan komplett anders, komplett das komplette Gegenteil, als wie es hier in Kapitel 2 beschrieben wird. Und Jesaja haut ordentlich auf den Putz und legt den Finger in die Wunde und sagt, hey, so wie du lebst, du sitzt auf deinem Stuhl und guckst nur zu, du lebst zwar 2 Stunden deinen Glauben und danach gehst du nach Hause und sagst dir zu deinem Bruder, du Blödmann, und dann würde Jesus sagen, hey, du bringst gerade deinen Bruder um. Also eigentlich leben wir nicht immer so, wie wir sein, so wie wir leben sollten. Und genauso das Volk, es lebt komplett anders. Das Merkwürdige ist, dass er nicht der erste Prophet ist, der sein Volk Israel ermahnt. Jesaja ist einer von vielen Propheten und alle paar Jahre ist mit Israel immer dasselbe. Sie drehen Gott den Rücken zu, denken, sie brauchen Gott nicht mehr, leben für sich, machen ihre eigenen Sachen, bauen ihre Gärten, machen ihre Häuser, alle schöne Sachen. So ein schönes Haus in Frankreich, würde ich mir auch gerne bauen, oder in Kroatien. Und das ist alles schön und gut. Das kritisiert Gott ja noch nicht mal. Das, was er kritisiert, ist, dass sie gar nicht mehr die anderen Nationen anstecken. Dass sie selbst gar nicht mehr von sich selbst begeistert sind. Dass sie glauben, Glaube ist langweilig. Wenn ich in der Kirche bin, dann habe ich ja nichts davon. Und wenn ich mit dir lebe, Gott, dann habe ich auch nicht viel davon. Wo hilfst du mir schon? Und Gott nimmt sein Volk und sagt, du hast schon so viel mit mir erlebt. Eigentlich könnte ich dir jetzt den Rücken zukehren und sagen, ich habe schon so oft versucht, jetzt reicht's langsam. Das Merkwürdige bei Gott ist, dass es nicht eine Stelle gibt in der Bibel, wo er es komplett fallen gelassen hat. Dass es nicht eine Stelle gibt, wo er sagt, jetzt gebe ich dich auf. Jetzt hast du schon den Faden so weit überspannt, dass du keine weitere Chance mehr bekommst. Das Volk ist eigentlich so immer hin und her gerissen. Da kommt ein Prophet und jetzt sind sie wieder bei Gott, sind begeistert. Das ist so ähnlich, wie wenn man die schöne Natur im Urlaub genießt, wenn man auf einer Freizeit ist und begeistert ist von den Themen und man plötzlich merkt, jetzt verstehe ich Gott wieder ein Stückchen mehr. Und jetzt will ich mir auch vornehmen, wieder mehr mit ihm in Kontakt zu treten. Jetzt habe ich das Vaterunser ein bisschen begriffen und jetzt will ich es auch öfter beten. Und dann kommen wir in unseren Alltag, von dem Berg herunter, in das Tal, ins flache Deutschland, im Norden jedenfalls, und merken, dass es gar nicht so leicht ist, den Glauben weiter mitzunehmen und am Ball zu bleiben. Wir merken, dass der Alltag uns überrennt und wir mit unseren Arbeiten, mit unserem Tun und Schaffen so beschäftigt sind, dass wir manchmal auch wirklich keine Lust haben, im Licht Gottes zu leben. Dass wir manchmal keine Lust haben, weil wir denken, das engt uns ein. Und manchmal sehen wir auch gar nicht die Kraft des Lichtes Gottes. Wir haben vergessen zu sehen, wie viel Kraft, wie viel Stärke darin liegt. Wie viel Kraft darin liegt, Menschen zu verändern. Denn wenn ich mir die Welt anschaue, dann sehe ich diese Kriege. Ja, dann sehe ich auch Leid. Das sieht auch Gott. Und ich kenne Adventisten, die würden sagen, und es wird immer schlimmer. Und ich sage dir, das Ende kommt bald. Und diese Adventisten haben recht. Es wird schlimmer. Hier und da passiert mal eine stärkere Katastrophe, hier und da passiert noch was Schlimmeres. Und zu jeder Zeit konnte man sagen, es wird schlimmer. Aber als Adventist will ich nicht sagen, es wird schlimmer, selbst wenn es stimmt. Als Gott sein Volk anschaut, hat er nicht gesagt, hey, mit euch wird es nur noch schlimmer. Er hat gesagt, ihr seid gerade schlimm. Aber Gott hat auch gesehen, wie es werden kann. Gott hat gesehen, wo es hingehen kann. Gott hat gesehen, wie es eigentlich ist, wie es schon mal war. Weil wir sind auch nicht nur schlimm. Gott sieht in seinem Volk das, was werden kann. Und eigentlich ist er nur wie so ein Vater zu seinem Kind, der sagt, hey, du packst das, du kannst das, ich glaube an dich. Ich glaube, manchmal fehlt uns so ein Vater. Und selbst die einen guten Vater hatten, brauchen einen Vater, der perfekt ist. Und vollkommen, meine ich. Ein Vater, der vollkommen ist. Und ich weiß, dass jeder, selbst die, die einen guten Vater haben, so wie ich, dass ich auch Geschichten erzählen kann, wo es eben nicht so gut war. Als Jugo habe ich zwischendurch mal einen draufgekriegt. Das fand ich nicht so toll, wenn mein Vater mir einen draufgegeben hat. Und ich würde es bei meinen Kindern anders machen, aber das sagen ja alle Söhne. Und wir wissen, dass wir auch enttäuscht werden von unseren Eltern. Dass wir manchmal etwas erleben, wo sie nicht Vorbild sind. Wo wir auch sagen, das Gute nehme ich mir, aber das Schlechte, das will ich liegen lassen. Und gleichzeitig haben wir diesen Vater im Himmel, der für uns so weit weg ist. Im Himmel. Vater unser, der du bist im Himmel. Weit, weit weg. Nicht relevant, nicht nah, nicht da, wenn ich dich brauche. Und erst recht veränderst du vielleicht gar nicht mein Leben oder das von den anderen. Wie kriegen wir diesen Vater, der im Himmel ist, zu uns auf die Erde? Zu uns in unser Leben und kriegen ihn so hin, dass wir ihn benutzen können. Das wollen wir doch oft gerne, ne? Geld reinstecken und dann sagen, was unser Wille ist. Was wir gerne hätten. Und wenn etwas schief läuft, geben wir ihm die Schuld. Ich glaube, niemand von uns wünscht sich so einen Vater. Niemand von uns wünscht sich einen Vater, der da ist und wir ihm sagen können, wie es zu laufen hat. Ich glaube, dieser Vater im Himmel, davon bin ich überzeugt, der ist hier auf der Erde. Nicht weit weg im Himmel, sondern auf der Erde. Und dieser Vater, den spüre ich gar nicht immer. Den nehme ich auch gar nicht immer wahr. Das ist nicht immer ein Gefühl, das ich habe, dass ich weiß, er ist hier, sondern irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt glaube ich es, auch wenn ich es nicht fühle. Und dann gibt es zwischendurch diese Phasen, wo ich auf dem Berg bin und ihn erlebe. Ich bin davon überzeugt, dass Gott ein Ziel hat mit dem Leben von dir und mir. Dass er eigentlich sagt, hey, ich sehe dein Leben und ich sehe, was du Gutes machst und ich sehe, was du Schlechtes machst. Und ich weiß, dass deine Flamme für mich zwischendurch mal richtig brennt und manchmal richtig klein ist. Dass du manchmal gar nichts mit mir anfangen kannst und manchmal gar nicht von mir loslassen kannst. Dass du schwankst. Aber ich wünsche mir von dir, dass du eins nicht vergisst, mein Sohn, meine Tochter. Dass du nicht vergisst, wie ich bin. Dass ich anders bin. Dass ich immer bleibe. Sein Volk sagt da, ich bin der Berg, der höher ist über alle Berge. Und ich stehe fest und bleibe. Der Berg Zion in Israel ist jetzt nicht gerade der größte Berg. Eigentlich eher so ein kleines Hügelchen. Und so fest ist dieser Berg eigentlich auch nicht. Eher ein bisschen trocken sandig. Und Gott sagt, es ist der höchste Berg. Höher als alle anderen Berge. Und er steht fest und er bleibt. Meint Gott jetzt einfach nur diesen Berg, der da steht? Oder redet er hier von sich? Ich glaube, dass Gott hier eine Sache unterscheidet. Er sagt zwar, wenn du unter den Nationen lebst, dann sollst du eines wissen, ich bleibe fest und ich halte an dir fest. Denn darum geht's. Es geht darum, ob Gott sein Volk fallen lässt oder ob er es bewahrt, ob er es festhält, ob er an seinem Volk dranbleibt. Und Gott sagt hierzu durch Jesaja zu seinem Volk, ich bleibe an euch dran. Es gibt nichts, was mich von euch trennen könnte. Und ihr sollt im Licht leben, mit mir zusammen, auf diesem Berg. Und Gott ist sogar dann geht dann sogar so weit, dass er sagt, wenn ihr das tut, dann müsst ihr erst gar nicht darauf warten, also lass mich das zu Ende reden, müsst ihr erst gar nicht darauf warten, bis ich wiederkomme, dass sich diese Welt verändert, sondern das beginnt schon jetzt. Natürlich warten wir auf Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Weltfrieden erst Wirklichkeit wird, wenn Gott wiederkommt. Und das ist dann oft diese Vertröstung, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir damit leben und irgendwann kommt Gott wieder und dann wird alles in Ordnung. Und deswegen können viele mit dem Christentum auch nichts anfangen. Ihr lebt ja nur für die Zukunft. Und was ist mit jetzt? Dieser Text geht genau ins Jetzt. Er sagt, wenn ihr jetzt im Licht lebt, dann werden die Menschen schon jetzt sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen. Kommt, lasst uns hingehen zu diesem Berg. Und die Sicheln und die Messer und die Schwerter werden erst an diesem Berg verwandelt. Das Merkwürdige ist ja, dass der Text zweigleisig fährt. Er sagt auf der einen Seite, er steht fest, er ist der Berg. Gott macht alles. Und gleichzeitig ruft er aber sein Volk darauf, ruft er sein Volk auf und versucht es ein Stück dahin zu bewegen, wieder dahin zu kommen, wo es einmal war. Zurück ins Licht. Und ich glaube, das ist der schwierige Knackpunkt. Das Leben im Licht ist gar nicht so leicht, wie es oft geredet wird. Es ist gar nicht so leicht, wirklich an Gott dran zu bleiben. Vor 2 Jahren gab es die Jugendgebetswoche und dort habe ich in Friedensau mit ein paar Jugendlichen eine Geschichte durchgelesen und dort wurde so ein Mann auch dargestellt, ähnlich wie David, wo man sagt, boah, das ist ein Mann, der im Licht lebt. Ein Mann, der sich verändert hat und der wirklich, der ein Vorbild sein kann. Und dann haben die Jugendlichen so gesagt, naja, also ich glaube schon, dass das ein Typ ist, der im Licht lebt, ein Mann, der im Licht lebt, aber ich glaube nicht, dass ich jemand so werden kann wie er. Das ist ja krass, wie der ist. Der lebt wirklich mit Gott. Und ich denke nur ab und zu an Gott. Die Jugendlichen haben wirklich gedacht, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, im Licht zu leben. Und dann werden wir ja noch herausgefordert, von manchen perfekt zu sein. Perfekt sein bedeutet im Licht leben. Und das war der Haken, den die Jugendlichen hatten. Die haben gedacht, wenn sie im Licht leben, dann werden sie nie wieder Menschen enttäuschen, nie wieder Menschen verletzen oder sich nie wieder streiten oder zornig über jemanden sein, der sie verletzt. Sie werden nie mehr böse Gefühle haben oder schlecht über andere Leute denken. Als sie gemerkt haben, dass Leben im Licht bedeutet, ich vertraue darauf, was Gott tut und nicht, was ich tue, dass Gott da ist und bleibt und sogar meine Zukunft sieht, selbst wenn ich nicht perfekt bin, dass er das Volk schon im Licht sieht, selbst wenn es noch als Sodom und Gomorra von einem anderen Propheten oder sogar hier von Jesaja selbst benannt wird, dass sie sehen, der Vater ist für sie da. Dass es im Glauben darum geht, was Gott tut. Dass es Leben im Licht sein bedeutet, jetzt sehe ich, wie du bist. Leben im Licht bedeutet für mich, jetzt erkenne ich, wie Gott ist. Jetzt bin ich auf diesem Berg und sehe Gott. Und jetzt begreife ich, weshalb er an mir dranbleibt. Weshalb er mich niemals aufgibt und weshalb es das Beste ist, auf diesem Berg die Schwerter niederzulegen, die Fäuste fallen zu lassen und als Hände zu öffnen. Das Leben im Licht verändert Menschen und das kann gefährlich sein. Jetzt in Frankreich wurde es ziemlich gefährlich. Wir haben diese Themen gemacht, mit dem Bewusstsein, Menschenleben zu verändern. Wir wollten Jugendliche dazu bringen, ernst mit Gott zu machen. Wir hatten eine Taufe. Ein Mädel hat ihr Leben Gott gegeben. Und Benny hat die Predigt vorher gemacht und nach der Taufe, wie wir das oft kennen, einen Aufruf gemacht. Welche Jugendlichen sich vorstellen können, mit Gott ernst zu machen. Und das ist gefährlich, weil es das Leben verändert, weil es nicht so bleibt, wie es ist. Weil man es umkrempelt. Und es sind 15 Jugendliche bei Benny geblieben. 50 waren da, mit Teenies und Jugendlichen wäre das hingekommen. Aber 15 Jugendliche.
Und ich war schon auf vielen Jugendfreizeiten als Teilnehmer und ich bin so ein Typ, der bei solchen Aufrufen eigentlich nicht nach vorne geht. Weil ich mir denke, ist das dann jetzt nur so Gruppendruck oder muss ich mich jetzt davor nur hinstellen, um das ernst zu meinen? Aber diese Jugendlichen sind nach vorne gegangen. Sind bei Benny geblieben, die anderen sind wieder ins Zelt von dem Fluss weg und Benny hat noch mit ihnen geredet. Und ich sehe diese 15 Jugendliche so jetzt vor meinem inneren Auge und sehe, was es für Menschen sind. Und denke mir, die haben jetzt ein riesen Abenteuer vor sich. Sie wollen mit Gott ernst machen, sie stehen auf diesem Berg und dann kommt dieser Zeitpunkt, wo sie merken, das Leben mit Gott, das ist herausfordernd. Das ist packend, weil es nicht leicht ist. Und glaub mir, Jugendliche wollen nicht leichte Sachen. Die springen vom 11 Meter Brett, wollte ich schon sagen, Felsen, lieber als von dem 5 Meter Felsen. Und die suchen die Herausforderung. Und wenn man ihnen zeigt, dass das Leben mit Gott wirklich spannend und herausfordernd ist und eben nicht langweilig, dann leben sie es auch gerne. Noch oft leben wir als Vorbilder, und wir alle sind Vorbilder, diesen Glauben als total tröge und langweilig. Und dann kommt Jesaja zu uns und sagt, hey, ist dein Glaube einfach nur tröge und langweilig? Ist dein Glaube einfach nur sitzen und hören? Ist dein Glaube einfach nur kritisieren und schlecht machen? Ist dein Glaube einfach nur die verschiedenen Parteien bei der Generalkonferenz gegeneinander auszuspielen? Oder ist es wie auch auf der Generalkonferenz eine Vielfalt, wo man sagt, diese verschiedenen Positionen ergeben ein buntes Bild. Und viele von euch, die das verfolgt haben, werden gemerkt haben, dass wir eben nicht überall dasselbe glauben. Dass nicht überall dieselben Meinungen zu allem sind. Und das erlebt man schon ziemlich früh als Jugendlicher. Dass nicht alle dasselbe Bild von Gott haben. Und ist das ein Grund zu sagen, jetzt bist du nicht mehr mein Bruder? Die Jugendlichen haben bei uns Teamwork gelernt, schon von Anfang an. Die waren eigentlich schon ein großer Haufen von zusammengeschweißten Leuten, aber wir hatten auch Leute dabei, die geistig zurückgeblieben sind. Mit denen war es auch gar nicht so leicht immer. Einer war immer sehr laut und hat immer rumgebrüllt und alle haben zwischendurch mal gesagt, komm, bleib mal ruhiger und leise. Und man hat gemerkt, die sind in der Entwicklung ein bisschen zurück, aber sie wurden voll integriert mit der Zeit. Auch wenn es für die Jugendlichen am Anfang auch gar nicht immer so leicht war, man hat mit denen geredet, als wenn sie gleich alt wären und nicht, als wenn sie kleine Kinder wären. Man hat sie nicht behandelt, als wenn sie zurückgeblieben wären, sondern man hat gelernt, mit ihnen umzugehen, Wege zu finden und Respekt zu haben. Das ist für mich ein Bild, wie Schwerter zu Pflugscharen werden und Messer zu Sicheln. Dass das nicht erst passiert, wenn Jesus wiederkommt, sondern dass es schon jetzt beginnt. Dass das Leben mit Gott im Licht Leben komplett verändern kann. Und dass Glaube eben nicht langweilig ist. Und tröge und leer und abenteuerlos. Der Glaube ist ein Abenteuer. Und es ist auch nicht immer leicht, wenn man sich aneinander reibt. Aber es lohnt sich. Besonders dann, wenn man wie dieses Volk eigentlich weiß, dass das Leben gerade auf Sparflamme ist. Dass der Glaube gerade nicht so lebendig ist, wie vielleicht zu Beginn, in den ersten Jahren, wo man sich da taufen lassen. Dass das Leben abwechslungsreich ist. Aber genau in diesen Zeiten steht Gott da und sagt, komm, leb mit mir wieder im Licht. Ich schreibe dich nicht ab. Leb dein Glauben. Leb dein Glauben so, wie du ihn leben musst. Und das kann anders sein, als wie bei mir. Aber leb ihn. Leb ihn. Amen.